Willkommen zu Stadtgespräch Nummer 1, der Podcast von BuyLocal. Auch heute begrüßen wir wieder einen spannenden Stadtmenschen. Hier erfahren Sie, was unsere Städte lebenswert, individuell und charmant macht und hält. Echte Insights von Profis und Geschichten rund um unser Stadtleben. Und hier ist Ihr Host, Dennis Gladner.
Hallo, herzlich willkommen zu Stadtgespräch Nummer 1, der Podcast von BuyLocal, erlebe deine Stadt. Und heute habe ich bei mir Andreas Haderlein, Publizist und ehemaliger Projektleiter der Online-City Wuppertal. Daneben ist er auch Gründer der Local Commerce Alliance und hat vor kurzem ein Buch herausgebracht. Und das Buch heißt Local Commerce, wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Sehr empfehlenswert, schauen Sie mal rein und nun viel Spaß mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Haderlein, zu Stadtgespräch Nummer 1, der Podcast von BuyLocal. Sie sind Initiator der Local Commerce Alliance, so schön wie wir, einen englischen Titel gewählt. Vielleicht, wenn Sie kurz dazu sagen, was bedeutet denn Local Commerce?
Ja, Local Commerce, also zunächst mal danke für die Einladung. Es freut mich natürlich sehr, mal wieder in einem Podcast sprechen zu dürfen. Ein Medium, was ich ja sehr schätze und schon seit Jahren und was ja, glaube ich, gerade eine Renaissance erlebt. Ja, die Local Commerce Alliance wurde von mir gegründet, noch während eines meiner Hauptprojekte in den letzten 6-7 Jahren, noch während meiner Zeit in der Online-City Wuppertal. Ist letztlich eine Plattform, auf der ich digitale City-Initiativen porträtiere, kommentiere auch und versuche, Dienstleister, Städte, Kommunen, City-Manager, Stadtmarketing-Verantwortliche letztlich für diese Wissensplattform zu gewinnen, damit sie sich anständig über diese Themen, die da lauten, Digitalisierungsprojekte für den lokalen Handel und so weiter und so fort, dass sie sich darüber informieren können und zwar fundiert. Nicht über irgendwelche Presseartikel, die immer sehr reduziert sind, nicht über irgendwelche, letztlich irgendwie Halbwahrheiten, die auch kursieren zu diesem Thema, sondern tatsächlich durch eine sehr fachlich orientierte Perspektive weiterkommen. Ja, und Local Commerce ist für mich eigentlich nur eine rhetorische Spitzfindigkeit. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, denn diese Plattform ist natürlich auch buchbegleitend. Die Plattform war vorher da, aber dann gab es eben auch mein Buch, das ja 2018 erschienen ist, mit dem gleichen Titel Local Commerce. Und Local Commerce ist nur eine rhetorische Spitzfindigkeit von meiner Seite. Es heißt, es ist mehr oder weniger der dritte Weg. Also es ist nicht E-Commerce, es ist aber auch nicht stationärer Handel, sondern es ist etwas dazwischen. Nichtsdestotrotz wurde dieser Begriff ja schon sehr früh eingeführt. Ich denke, zum ersten Mal hat man den Begriff 2012, 2013 gehört. Er wurde auch sehr stark dann eben mit Digitalisierungsprojekten insbesondere inhabergeführten stationären Handel gewählt oder man verschlagwortete damit Texte. Und für mich ist es nichts anderes als eine Gleichung oder eben eine rhetorische Spitzfindigkeit. Und die Allianz dahinter sind Unternehmen, die sich diesem dritten Weg verschrieben haben und die auch einen bestimmten Blick auf regionale Wertschöpfungsketten haben oder regionale Wertschöpfung auf digitalem Fundament. Das zeichnet eigentlich dann auch die Alliance-Mitglieder aus.
Aus dem Grund sind wir als BuyLocal natürlich auch gerne Mitglied der Allianz, wenngleich wir natürlich weniger digitale Marktplatzlösungen oder Lösungen anbieten, sondern eher als Hub wirken und zwar als Scharnier vielleicht zwischen diesen Welten und natürlich als Kommunikationskampagne auftreten. Deswegen sind wir ja auch langjährig miteinander verzahnt. Und was würden Sie denn sagen, so aus Ihrer Sicht der letzten Jahre, was hat sich da getan? Digitalisierung ist ja ein Schlagwort, was bei jeder Konferenz nach wie vor zu finden ist. Nur gefühlt scheint sich in Deutschland ja doch wenig zu tun. Also wenn man ganz konkret drauf schaut. Sie waren ja jetzt eben auch mit der Projektleiter von der Online-City Wuppertal, die wir ja auch damals begleitet haben. Was würden Sie denn sagen, hat sich konkret daraus ergeben und gibt es mittlerweile ein anderes Mindset bei den Händlern in Deutschland und Händlerinnen?
Ja, das Interessante ist ja, dass sich seit der Online-City Wuppertal zumindest mal ein Diskurs verdichtet hat. Es gab ja auch vorher schon die eine oder andere Debatte über kooperative Initiativen für den innerstädtischen Handel, wenn es um Digitalisierung geht. Denken Sie an die ganze Diskussion um Maps. Ja, die ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so stark. Also die sogenannten City Maps, aber eben auch Schaufenstermodelle und so weiter und so fort. Aber keiner hat sich so recht getraut, dort reinzugehen, wo es auch tatsächlich brennt. Das ist nämlich das Thema Warenverfügbarkeit. Und das Thema Warenverfügbarkeit können Sie natürlich nur lösen, indem Sie einen vertriebsorientierten lokalen oder regionalen Online-Marktplatz aufsetzen. Im technischen Sinne also einen Multivendor-Online-Shop, auf dem sich mehrere Marktplatzteilnehmer idealerweise mit Anbindung an ihre Warenwirtschaft präsentieren und damit eben auch das Thema Warenverfügbarkeit getriggert wird und damit auch dem Kunden und ein verändertes Medien- und Produktsuchverhalten entgegenkommt. Nämlich Kunden suchen heute nicht Geschäfte, sondern Produkte. Das tun sie immer mehr auch im Internet. Und wenn wir Glück haben, tun sie es auf Google und eben nicht auf Amazon. So, und das war ja sozusagen mit der Online-City Wuppertal der Einstieg in ein sehr komplexes, aber wie ich finde immer noch elementares Unterfangen, das sich mehr oder weniger fast jede Stadt irgendwann, dem sich jede Stadt irgendwann unterziehen muss. Nämlich Vertriebsinfrastrukturen aufzubauen, auf denen sich lokale Gewerbetreibende, dazu zähle ich auch Dienstleister und Handwerk, kooperativ entfalten können und letztlich natürlich auch verkaufen, Kundenbindungssysteme aufbauen können, etc. etc. Da rede ich noch lange nicht von Smart City oder irgendwelchen anderen Themen. Die sind in der Komplexitätskurve viel weiter oben. Es ist mehr oder weniger eine organisationelle Turnübung für Smart City Projekte. Und die Online City Wuppertal bezeichne ich ja dann auch immer, ohne mich da jetzt selbst besonders loben, Selbstlob stinkt ja bekanntlich, selbst loben zu wollen. Aber die Online-City Wuppertal ist schon so etwas wie die Mutter aller lokalen Online-Marktplätze. Vielleicht auch damals mit dem Projekt in Mönchengladbach, mit Mönchengladbach bei eBay. Denn das waren ja die zwei, auf die alle geschaut haben zu dieser Zeit, 2013, 2014. Und heute kann man sagen, dass Deutschland tatsächlich, ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich beim Thema Digitalisierung, dass Deutschland bei diesem Thema, beim Thema Online-Sichtbarkeitsmodelle für insbesondere den inhabergeführten lokalen Einzelhandel europaweit, vielleicht sogar weltweit führend ist. Das merke ich natürlich an vielen Stellen, wenn ich mich international bewege und darüber befragt werde. Und sinnbildlich hierfür ist vielleicht sogar eine, die im letzten Jahr statt, oder ja doch, im letzten Jahr fand die statt, eine Delegation aus Dänemark, die in Wuppertal und dann auch nochmal woanders in Europa war, um sich diese Projekte von innen anzuschauen. Denn sie haben sich gewundert, wieso schafft es Deutschland, lokale Online-Marktplätze aufzubauen und nicht Dänemark, obwohl Dänemark in anderen Gefilden der Digitalisierung, auch gerade auch so was kommunale Digitalisierungsprojekte anbelangt, viel weiter ist als Deutschland. Also man sieht, man hat einfach einen Stein ins Rollen gebracht, der heute immer noch diskutiert wird, auch natürlich sehr kontrovers diskutiert werden darf. Und wir haben mit Atalanda, damals ja auch in unserer Partnerschaft mit BuyLocal, der Wirtschaftsförderung Wuppertal, die ja Projektträger war des Ganzen, und eben den lokalen Gewerbetreibenden, die auf der Infrastruktur damals von Atalanta aufgesetzt waren und immer noch sind, hatten wir einen Infrastrukturgeber, der erstmal in Deutschland saß und kein Venture Capital, also kein Exit-getriebenes Modell war. Und noch heute gibt es Atalanta. Und Atalanta geht es, das weiß ich durch ein Gespräch mit Herrn Heimbold letzte Woche, sehr gut. Das heißt, dieser Markt ist nicht in sich kollabiert. Im Gegenteil, wir haben immer mehr Infrastrukturgeber, die sich in diesem Umfeld tummeln. Nennen wir mal Lozuka, Locamo und wie sie alle heißen. Und sie versuchen alle natürlich, den Markt der lokalen und regionalen Online-Marktplätze auf irgendeine Art und Weise zu bespielen.
Also ist anscheinend der Ist-Zustand doch besser, als man das oft in der Selbstansicht quasi aus Selbstdraufschau erwartet. Es wird ja oft gesagt, dass der Handel da viel verschläft. Das mag auch so sein, aber die Anbieterinnen und Anbieter auf diesem Markt, um das voranzubringen, das Thema Online-Marktplätze ist ja da. Sie selber sprechen ja auch von der Etablierung des online-lokalen Raums und Wirtschaftens. Wenn Sie da sagen können, die genauen Umsatzzahlen der Online-Cities ist ja doch überschaubar. Aber Sie sprechen ja auch in dem Buch von dem Ropo-Effekt. Wenn Sie uns den mal kurz erläutern.
Nee, ich komme noch mal auf was anderes zurück. Sie sagen, die Umsatzzahlen seien überschaubar. Wer sagt Ihnen das denn?
So steht es in gängigen Publikationen in Online-Magazinen.
Ja, eben. Und diese Zahl stammt von 2017. Fragen Sie doch heute mal einen Händler, der mit 1000 Produkten auf der Plattform ist, der diese Ropo-Effekte, zu denen wir gleich nochmal kommen, der die sowieso spürt, also online-induzierte stationäre Frequenzgewinne hat und lokale Online-Kunden Verkäufe sozusagen, also die dann eben mit taggleicher Lieferung in Wuppertal gesendet werden. Aber der hat vor allen Dingen mittlerweile auch nationale Bestellungen, wahrscheinlich sogar mehrheitlich nationale Bestellungen, weil sein Marktplatz dermaßen gut SEO-mäßig positioniert ist, dass er sozusagen gar nicht umhinkommt, auch national stärker zu versenden. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich mich selbst kritisiere, bei einem Punkt nicht besonders aufgepasst zu haben, als wir das Projekt aufgesetzt haben, nämlich wenn es Händler gut machen, sprich mit mindestens 500 Produkten auf dem Marktplatz zu sein und die auch entsprechend gut zu pflegen und die Prozesse gut zu können, die sind ja keine Raketenwissenschaft, dann haben wir auch eine Büchse der Pandora geöffnet. Viele Händler, die sich meinetwegen heute auf also stationär und auch auf den Marktplätzen, sei es Amazon, eBay oder sonst irgendetwas bewegen und meinetwegen auch auf dem lokalen Online-Marktplatz bewegen, die können ja nicht mehr ohne irgendwann. Ja, das heißt, die Schraube kann man nicht mehr zurückdrehen und den Deckel kriegt man nicht mehr zu von dieser Büchse. Das habe ich damals wirklich auch nicht so recht beachtet. Wenn jetzt heute in einem stagnierenden, stationären Markt, was die Umsatzzahlen anbelangt oder nur leicht steigenden, wenn heute der Umsatzerlöskanal online wegbricht, den man sich in den letzten 2-3 Jahren aufgebaut hat, eben über die Präsenz auf Marktplätzen und so weiter und so fort, dann sieht es in der nächsten BWA nicht besonders gut aus. Das will ich damit sagen. Und wie gesagt, diese Zahl, die da immer noch kursiert wird über Umsätze von Marktplätzen, lokalen Online-Marktplätzen, die mag damals gestimmt haben, aber die ist natürlich in einem organischen Wachstumsprozess nur eine Momentaufnahme. Abgesehen davon, dass ich weiß, wie diese Zahl in die Welt gesetzt wurde, was eher ein Versehen war, nicht von meiner Seite, ich war zur damaligen Zeit nicht mehr involviert, geht es auch bei lokalen Online-Marktplätzen immer um ganz andere KPIs, insbesondere in Startphasen, von der wir damals noch reden mussten, nämlich um Konversionsraten, um Produktverfügbarkeiten, das heißt, wie viele Produkte sind überhaupt auf dem Marktplatz, um eine Relevanz zu erzeugen, um die Breite des Sortimentes, also welche Händler sind vertreten, welche Sortimente sind vertreten, welche Kategorien sind vertreten, um diesen Marktplatz auch tatsächlich mal above the line bewerben zu können. Denn sie können ja nicht mit einem Fingerschnipp einen lokalen Online-Marktplatz bauen. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist nämlich immer die Fehlannahme. Und auch Amazon gibt es seit 25 Jahren. Und wenn ich jetzt Amazon bewerte im Stand vor 25 Jahren, da komme ich auch auf die Idee, Mensch, da fehlt aber einiges. Und die Umsatzzahlen, die sind bestimmt noch nicht besonders hoch. Also so viel zu dieser, ich verstehe ja diesen Blick auf die Umsatzzahlen, aber Sie können nicht bei Amazon anklopfen und kriegen sofort die Umsatzzahlen. Ja, und Sie können nicht bei irgendeinem Infrastrukturgeber des Local Commerce bei Atalanta anklopfen und sagen, gib mir doch bitte mal deine Umsatzzahlen. Das ist ja immer noch Geschäftsgeheimnis. Das ist übrigens auch im Handling eines City Managers, eines digitalen Kümmerers oder eines Kümmerers 2.0, wie ich ihn nenne, ein sehr heikles Feld. Ich bin ja dafür, dass man an die Umsatzzahlen kommt, aber sie haben heute ganz andere Probleme auch in solchen digitalen City-Initiativen zu lösen, die dann mit der DSGVO daherkommen und Bestimmungen sozusagen, die machen es gar nicht so einfach möglich, als Kümmerer eines solchen Projektes an Zahlen zu kommen. Ja, ich habe das ja auch in meinem Buch sehr stark ausgeführt, wie wichtig ich es finde, mit den Kennzahlen umgehen zu können und an diese Kennzahlen auch ranzukommen. Ja. Gehen wir jetzt aber nochmal auf das Thema Ropo-Effekte ein. Das war ja eigentlich der Auslöser. Stellt auch Atalanta immer die Ropo-Effekte ganz nach oben. Und sie sind auch in meinen Augen das Wichtigste, was man zunächst in Startphasen insbesondere nach vorne stellen muss bei solchen Vertriebsmodellen oder infrastrukturellen Maßnahmen wie einem lokalen Online-Marktplatz. Und wir haben sie auch sehr gut festgestellt, insbesondere die messbaren Ropo-Effekte. Das heißt, zu meiner Zeit waren immer ein Drittel Bestellungen, ein Drittel Click and Collect. Ja, also das heißt, ein Drittel der Frequenzen, die über den Online-Shop kamen, wurden über Click-and-Collect-Modelle hervorgerufen. Man muss hier natürlich auch nochmal aufpassen, es wird oft vermischt, Check-and-Reserve und Click-and-Collect. Click-and-Collect bedeutet, online wurde das Produkt bereits bezahlt und wird dann nur in der Filiale abgeholt. Check-and-Reserve sind lediglich so Modelle, wie sie Tante Emma auch schon hatte. Man ruft an, lässt es sich hinterlegen und holt es dann gegebenenfalls ab. Oder das liegt halt einen Tag vor, hinter der Theke und dann kommt der Kunde. Sowas kann man natürlich auch alles über das Internet machen und kann das auch in gewisse, kann das auch messen.
Wenn wir gerade bei den Definitionen sind, vielleicht noch kurz für die, die es nicht wissen. Also Ropo-Effekt bedeutet einfach Research Online, Purchase Offline. Das heißt, wenn ich mir ergoogle, welches Fahrrad ich mir kaufen möchte und das dann vor Ort kaufe, quasi für den geneigten Zuhörer oder Zuhörerin, die das vielleicht noch nicht gehört hat. Ja.
Ja, vielleicht nochmal ein paar Zahlen, auch ein Drittel bis ein Viertel, je nachdem, welches Device Sie natürlich nutzen, ob Desktop oder eben Mobile, ein Drittel bis ein Viertel aller Suchanfragen auf Google haben lokalen Charakter. Das heißt, man will wissen, wann fährt mein Zug, wer hat die beste Pizza, wo gibt's welches Produkt. Und darunter fallen natürlich dann auch irgendwelche Ropo-Effekte. Die Krux der ganzen Angelegenheit nun aber ist, dass Ropo-Effekte valide, messbar nur sehr schwer zu messen sind. Google forscht da sehr viel, macht da auch sehr viel, gerade auch mit der Frequenzmessung und so weiter. Bei hochfrequentierten Filialen sieht man das ja schon im Google Map Eintrag. Aber wenn Sie sich so im inhabergeführten Einzelhandelsbereich bewegen, wo halt eben Frequenzen nicht so wahnsinnig hoch sind, wo auch vielleicht am Tag nur ein Produkt online mal gekauft wird, im lokalen Kontext, fällt es natürlich schwer, dort irgendwelche Formeln aufzustellen und diese Effekte tatsächlich valide, messbar darzustellen. Ich sage immer, es ist der Gral, der heilige Gral, den es zu finden gibt in diesem Local-Commerce-Umfeld. Und ich sage auch, derjenige, der es schafft, die Ropo-Effekte valide, messbar irgendwann darzustellen, zum Beispiel ein Infrastrukturgeber, der sich in diesem Local-Commerce-Umfeld bewegt, Atalanta, Locamo, Lozuka oder wer auch immer, oder meinetwegen auch Google, denn Google ist ja längst auch ein Metamarktplatz durch Google Shopping und durch die Verfügbarkeitsanzeige, also durch letztlich die Modelle, die Google für den stationären Handel auf den Weg bringt. Derjenige wird die Nase vorn haben, der es schafft, diese Ropo-Effekte tatsächlich messbar darzulegen. Denn sie sind definitiv gegeben. Das weiß man natürlich durch Umfragen, durch Gespräche mit Händlern. Heute hatte ich wieder einen Kunden, der sagt, er hat mich übers Internet gefunden. Oder der Herr Kunke von der Online-City Wuppertal hat mir mal ein Foto geschickt, weil wir haben da auch in den Schulungen immer drüber geredet. Ich habe dann immer gesagt, ihr werdet sehen, irgendwann kommt so ein sogenannter Millennial bei euch durch die Ladentür rein, hat sein Smartphone in der Hand und wird sagen, dieses Produkt will ich jetzt, Herr Kunke. Und tatsächlich hat er mir irgendwann so ein Foto geschickt, wo eben ein relativ junger Mann mit dem Smartphone bewaffnet in den Laden trat und wollte einen Osterhase, war wahrscheinlich ein Notkauf, ein Geschenk oder sonstiges, hat er natürlich gegoogelt, gefunden, dass es lokal verfügbar ist und wollte es eben sofort kaufen. So, und das sind die sogenannten Ropo-Effekte. Sie werden ganz plastisch natürlich in solchen Bildern. Aber wie gesagt, die wirklich gut zu messen, das ist immer noch ein großes Vakuum in diesem Bereich. Denn wenn wir sie messen können, können wir tatsächlich die Relevanz von lokalen Online-Marktplätzen viel, viel höher auch nicht nur einschätzen, sondern auch beweisen. Das ist ja der Punkt.
Das ist also auf jeden Fall sehr einleuchtend, was Sie darlegen. Wenn wir vielleicht den Faden da nochmal aufnehmen zu dieser Online-Diskussion, die auch kritisch geführt wird. Warum, denken Sie denn, ist der lokale Marktplatz das bessere Mittel der Wahl, als es eben jene Strukturen sind, Plattformstrukturen, die schon etabliert sind, die eine gewisse Reichweite schon haben, SEO optimiert für die Suchmaschinenanfragen sind? Da gab es ja auch in Deutschland Versuche, mit eBay in dem Fall zusammenzuarbeiten. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Amazon Marketplace eine Alternative wäre. Warum ist es das nicht aus Ihrer Sicht?
Na gut, das sage ich gar nicht. Ich sage, es ist wie auch die anderen Marktplätze ein weiteres Werkzeug eben im Werkzeugkasten des modernen Handelsmarketings. Ich sage aber, es ist deswegen ein wichtiges Werkzeug, weil der online-lokale Raum am besten eben über einen lokalen Online-Marktplatz abgedeckt werden kann, vertrieblich, marketingtechnisch, werblich, wenn natürlich auch das Budget stimmt und wenn sich die Händler dazu committen, eben auch das entsprechende Geld zu investieren und wenn man es schafft, eine starke lokale Online-Marke aufzubauen. Die Local-Commerce-Entwicklung der letzten 5-6 Jahre hat uns ja gezeigt, das eBay-City-Modell ist grandios gescheitert. Das habe ich damals schon gesagt, dass es nicht funktionieren wird, weil man nie mitbedacht hat, dass wenn man solche Infrastrukturen aufbaut, es keine technologische Herausforderung ist, sondern eben eine Change-Management-Herausforderung. Das heißt, eine moderative Herausforderung. Denn Sie müssen diese Händler ja mitnehmen, Sie müssen sie schulen, Sie müssen das rote Tuch sanft aus dem Gesichtsfeld reißen. Rhetorisch spitzfindig jetzt formuliert. Das geht nämlich nur über ein Change-Management-Programm und über Learning by Doing auf einer Infrastruktur, die atmen kann, die auch verändert werden kann, die organisch wächst, die vor allen Dingen aber auch andere Akteure aus dem Stadtraum noch mit integrieren kann. Schauen Sie sich heute einen Atalanta-Marktplatz an. Dort werden Events kommuniziert, dort sind Dienstleister integriert, Handwerker integriert, Termin, Reservierungsfunktion, kuratierte Warenkörbe. Zum Beispiel beim Schulbeginn, wenn Sie sagen, okay, 5. Klasse hat die Hefte zu besorgen, das haben Sie heute mit einem Klick auf einem Atalanta-Marktplatz, wenn Sie Glück haben. Das schafft Amazon nicht, das schafft eBay nicht. eBay und Amazon schaffen aber Reichweite. Aber ich überlasse es jedem Händler selbst, auf diesen Plattformen zu verkaufen, denn sie müssen auch wissen, was sie sich damit antun. Und das geht nur über Kompetenz im Bereich E-Commerce. Und wir in der Online-City Wuppertal haben mehr oder weniger Händler aus dem analogen Zeitalter ins digitale Zeitalter überführt. Das heißt, wir hatten Händler, die waren 150 Jahre offline und sind dann zum ersten Mal mit einem lokalen Online-Marktplatz online gegangen und haben dann zum ersten Mal auch erst gelernt, was es heißt, überhaupt in diesem Umfeld E-Commerce sich zu bewegen. Aber eben nicht im Sinne eines eigenen Online-Shops, was viel zu teuer und viel zu komplex und viel zu risikobehaftet gewesen wäre, sondern im Sinne einer gemeinschaftlich betriebenen Infrastruktur, wo die E-Commerce-Prozesse sogar in den Tagesablauf des stationären Handels hineingewoben worden sind. Nämlich, nehmen Sie die taggleiche Lieferung, dort kommt ja immer noch die DHL und holt das Päckchen oder sogar die Tüte, noch nicht mal gepackt, ab und bringt sie dann zum lokalen Kunden. Das heißt, der Händler bringt noch nicht mal seine Päckchen, wenn sie lokal versendet werden, zur Post. Und das meine ich mit in die Tagesabläufe des stationären Händlers eingewoben. Und natürlich ist auch das Handling des Marktplatzes strikt auf Usability ausgerichtet und auf Niederschwelligkeit. Das heißt, Händler können dort mit manueller Listung ihrer Produkte, mit Anschluss an die Warenwirtschaft, mit Excel, mit Google Shopping Feeds und so weiter und so fort ihre Produkte listen. Und das alles ist also, wie soll ich sagen, ein Umfeld, auf dem man stärker und besser lernen kann als jemand, der noch nicht so stark in der Digitalisierung drin ist, als von heute auf morgen auf Amazon oder eBay einzusteigen oder geschweige denn seinen eigenen Online-Shop zu betreiben. Das unterscheidet auch Local-Commerce-Projekte von anderen, auch von eBay-City-Projekten. Die waren zwar auch moderiert in Teilen, aber man hat dann sehr schnell gemerkt, die Stadt hat sehr schnell gemerkt, Mensch, es ist ja nicht damit getan, Händler nur zu akquirieren und zu eBay-Power-Sellern zu machen, ich überspitze das jetzt mal, sondern man muss sie ja auch in gewisser Hinsicht führen, begleiten, coachen und so weiter und so fort. Es ist also viel aufwendiger. Und dann führt es halt dazu, dass bestimmte eBay-City-Projekte eingeschlafen sind oder eben halt gar nicht mehr weiter verfolgt werden.
Aus dem Grund sind Sie natürlich auch deutlich oder sprechen sich deutlich für einen Kümmerer 2.0, wie Sie ihn nennen, aus. Genau. Nochmal da vielleicht der Rückgriff auf Ihr Buch, das wir nochmal empfehlen können an dieser Stelle, Local Commerce, wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern, ist wirklich eine empfehlenswerte Lektüre mit handfesten Learnings und wirklich eine Handreiche für jeden und jede, die mit dem Thema Stadt zu tun haben. Und Sie fangen ja eigentlich in dem Buch auch gleich mit dem Kapitel an, dass die digitale Transformation, die uns alle angeht. Und was würden Sie da konkret sagen, eben für City Manager, Stadtmarketing-Angestellte? Was kommt da auf Sie zu, wenn die Stadt jetzt entscheidet, man möchte gerne einen lokalen Marktplatz?
Ja, also klar ist, es müssen natürlich erstmal die Händler bereit sein. Ja, aber das sind sie auch nicht, wenn man sie einfach nur fragt, sondern die müssen natürlich vorbereitet werden mit Informationsveranstaltungen, die das Thema auch einfach beleuchten und zeigen, was geht und was nicht geht. Ich muss, glaube ich, heute keinem ANWR-Händler, also Verbundgruppe ANWR-Händler, mehr erzählen, was Schuhe.de ist, was ein eigener Online-Shop ist, was das Verkaufen auf Amazon oder meinetwegen auch auf eBay bedeutet, wenn es ein Händler mit Anspruch sozusagen ist. Ich habe neulich auch einen Händler kennengelernt, der auf allen Marktplätzen mittlerweile spielt, also lokaler Online-Marktplatz, eBay, Amazon, Schuhe.de und eben sein stationäres Geschäft und sogar seinen eigenen Online-Shop. Der konnte mir für jeden Kanal die Retourenquote sagen. Der konnte mir für jeden Kanal sofort seine prozentuale Absätze sagen, so läuft heute stationärer Handel. Das will ich nochmal voranstellen, bevor ich jetzt auf den Kümmerer komme.
Ja.
Der Kümmerer hat aber meistens mit Händlern zu tun, das ist eben der Punkt, die nicht so weit entwickelt sind, beziehungsweise sie haben vielleicht dann sogar einen filialisierten Händler dabei, auch in Wuppertal war das ja der Fall, wir hatten die Geschäftsführerin oder die Filialleiterin von Galeria Kaufhof genauso in den Schulungen wie eine kleine Boutique-Besitzerin und sie müssen alle erstmal auf einem Level abholen oder auf ein Level bringen und dann gemeinsam abholen. Denn natürlich ist die Filialleiterin einer Galeria Kaufhof, was das Thema Multi-Channeling oder Omni-Channeling anbelangt, viel weiter als eine kleine Boutique-Besitzerin. Und trotzdem müssen sie irgendwo alle die gemeinsame Sprache sprechen. Und das ist ja etwas, was vor allen Dingen der Kümmerer kann. Er kann städtische Prozesse moderieren, insbesondere jene Projekte, die in Richtung Handel gehen. Ob das jetzt die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung ist, die Organisation des Mittelaltermarktes, verkaufsoffener Sonntag Parkplatzprobleme etc. etc. All dort ist ja der City Manager oder die City Managerin gefragt mit ihrer Kompetenz. Und die Kompetenz lautet, ein guter Moderator zu sein. Und alle versuchen mitzunehmen auf einen gemeinschaftlichen Weg, dessen übergreifendes Ziel natürlich immer die Stärkung des Standortes ist, des einzelnen Standortes im konkreten Sinne. Und nun haben wir aber mit der Digitalisierung ein Feld ins Haus bekommen, was noch nicht beackert wurde, wo man noch viel lernen muss. Das heißt, wir haben es im Sinne der Stadt verstanden, den öffentlichen Raum sauber zu halten, Leitsysteme aufzubauen, den Mittelaltermarkt eben zu organisieren. Selbst die Weihnachtsbeleuchtung, die immer 90% der Einzelhandels- oder Gewerbevereinssitzungen an Raum einnimmt, selbst die haben wir gelernt zu moderieren. Aber wir haben es nicht oder noch nicht umfänglich verstanden, den online-lokalen Raum zu bespielen. Sprich, ich in einem Bild gesprochen, die virtuelle Weihnachtsbeleuchtung in Google aufzuhängen. Obwohl der online-lokale Raum vom Kunden her gedacht längst besucht wird und zwar ziemlich intensiv, wie Sie an den Zahlen von Google auch merken. Ein Viertel bis ein Drittel aller Suchanfragen haben lokalen Charakter. Was also muss geschehen? Zum einen müssen Kompetenzen aufgebaut werden in den entsprechenden Institutionen. Wir haben ja heute nicht nur die City-Management-Organisationen und Stadtmarketing-Organisationen, die sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, sondern vermehrt auch Wirtschaftsförderungen, die sozusagen das Thema für sich erkannt haben. Dort muss Kompetenz aufgebaut werden, eben vermittelt werden, was es heißt, ein Digitalisierungsprojekt zu begleiten, ein Change-Management-Programm aufzusetzen, technisches Know-how zu haben, damit einem der Infrastrukturgeber nicht allenthalben über den Tisch zieht und irgendetwas erzählt über Programmiersprachen und man keine Ahnung hat und es alles nur abnickt. Man muss also in gewisser Hinsicht sich fortbilden und das ist letztlich noch, würde ich auch sagen, ein großes Vakuum, was in diesen City-Management-Stadtmarketing-Communities sozusagen noch herrscht. Ja, deswegen habe ich versucht, auch in meinem Buch dem Kümmerer 2.0 großen Raum zu geben und auch versucht, so ein bisschen das Arbeitsportfolio, insbesondere natürlich bei der Etablierung eines lokalen Online-Marktplatzes, wirklich sehr detailliert aufzudröseln. Das ist mehr oder weniger mein Ansatz gewesen, um hier zumindest mal eine Orientierung zu haben. Denn letztlich muss das ja finanziert werden. Von der Stadt, von der City-Management, Stadtmarketing-Organisation, von den Händlern. Man ist bereit, die Organisation der Sonntagsöffnung zu bezahlen. Man ist bereit, den Mittelaltermarkt, die Organisation des Mittelaltermarkts zu bezahlen. Man ist bereit, den Marktplatz, den physischen Marktplatz sauber zu halten und dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Man investiert Millionen in Beton sozusagen, in Stein, bereitwillig durch irgendwelche Förderprogramme. Aber den digitalen Raum zu bespielen, dann meint man immer, das kann man ja dann so am Feierabend noch machen oder hat man so eine Stunde in der Woche, um da noch irgendetwas zu machen. Das ist natürlich viel zu wenig. Und meine Absicht und meine Intention ist natürlich immer, Städte dahingehend zu sensibilisieren, dass sie in Zukunft mehr oder weniger eine Stabsstelle Digitalisierung brauchen, in der diese Aufgabe auch noch mit hineinläuft. Vielleicht macht es dann aber eben natürlich die angegliederte Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder die Stadtmarketingorganisation. Auf jeden Fall braucht man Zuständigkeiten und Kompetenzen, die aufgebaut werden müssen.
Ganz genau, also es sind ja auch Fähigkeiten, die der klassische City-Manager oder die City-Managerin und der Stadtmarketing-Mensch vielleicht noch nicht besitzen, weil sie eben auch so nicht gelehrt werden. Und Sie bieten ja dazu auch Seminare an.
Ja, natürlich, ich biete ab und an.
Eintauchen kann.
Okay, klar, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich mache das nicht regelmäßig, aber mindestens einmal oder zweimal im Jahr biete ich selbst das Seminar Kümmern 2.0 an. Das fand jetzt unlängst wieder statt, wo ich sozusagen mein Wissen auch in Form eines Workshops weitergebe. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt, dass wir diese Kompetenzen brauchen, den digitalen Kümmerer in den Städten. Insbesondere dann, wenn wir über Smart City reden, dann wird es nochmal viel dringlicher, das Thema. Oder E-Government, Open Data, das sind ja alles Schlagworte, die irgendwann irgendwo auch aufgehängt werden müssen und betreut werden müssen in den Städten. Und nochmal, das, was lokale Online-Marktplätze erfordern, ist gerade eine organisationelle Turnübung für das viel komplexere Thema Smart City oder modulare Mobilität in den Innenstädten, was auch immer. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Das möchte ich nochmal betonen. Die Dialogplattform Einzelhandel, die ja 2017 oder 18, glaube ich, dann zu Ende gegangen ist und ganz hoch am Wirtschaftsministerium aufgehängt war, bei der ich auch Teil war und viel beigesteuert habe durch die Befragungen und so weiter. Wenn Sie sich dort die Berichte durchlesen, finden Sie auf jeder zweiten Seite, Standorte brauchen zukünftig den digitalen Kümmerer. Ja, ich weiß nicht jetzt genau, wie Sie es bezeichnet haben, aber auf jeden Fall ist das eines der wichtigen Outcomes sozusagen aus dieser Dialogplattform Einzelhandel. Die Berichte liest anscheinend keiner mehr, aber das ist, ich meine, da haben sich ja Experten zusammengesetzt und haben alle erkannt, irgendwas läuft gerade schief. Ja, und wir sollten vielleicht ein bisschen mehr der Gewerbevereinssitzung, die sich eben zu 90% um Parkplätze und um Weihnachtsbeleuchtung finanzierenden dreht, sollten wir vielleicht in das Digitalisierungsthema stecken, um dann vielleicht auch in der Budgetierung ein wenig mehr Sensibilität walten zu lassen.
Das ist eben so die Stoßrichtung, die ich mit der Frage erzielen wollte. Sie sind natürlich einer der Anbieter von solchen Seminaren und zum Erwerb solcher Fähigkeiten. Aber haben Sie den Eindruck, dass das wirklich in den Köpfen und Herzen von allen Stadtentscheidern und Entscheiderinnen angekommen ist? Also wird es abgerufen und wird es für sinnvoll erachtet? So im Alltag hat man oft den Eindruck, da wird jemand mit 20 eingestellt und die einstellende Person hat das Gefühl, die kann das ja automatisch mit Social Media, mit dem Kümmern 2.0, mit SEO-Maßnahmen, SEA. Und also haben Sie das Gefühl, es kommt an die Message, dass das wirklich Fähigkeiten sind, die man sich erarbeiten muss? Oder ist es immer noch sehr tief sitzend, dass man sagt, naja, die jungen Leute können das automatisch, weil es bewegen sich ja alle in Facebook und Instagram.
Ja, ja. Das ist natürlich ein Trugschluss. Also ich glaube auch nicht an die Digital Natives im Übrigen. Also ich bin ja von Hause aus Medienanthropologe, deswegen kann ich da auch ein Wörtchen mitreden, was Medienkompetenzaufbau und so weiter anbelangt. Will ich jetzt aber nicht zu groß machen. Klar ist natürlich, die großen Städte wie Bochum oder auch Mittelstädte, die haben natürlich längst auch schon Zuständigkeiten und teilweise auch Abteilungen gebildet. Die haben auch selbst schon Social Media Management-Abteilungen sozusagen. Ja? Und klar haben die auch Leute, die sich als Social Media Manager dann da auch auskennen. Ich war ja auch seinerzeit, als ich noch im Zukunftsinstitut gearbeitet habe, sehr stark involviert in diese junge Entwicklung des Web 2.0, wo wir das damals, da wurde ja auch der Verband der Social Media Manager gegründet und so weiter und so fort, wo alles also sehr frisch noch war. Heute gibt es da wirklich 10 Jahre Erfahrung sozusagen. Leute moderieren schon seit 10 Jahren solche Foren oder Social-Media-Auftritte, wissen, was Kommentare sind und so weiter und so fort. Also da braucht man, denke ich, da gibt es genug Know-how. Aber gerade so in dem Umfeld Einzelhandel, stationärer Einzelhandel vor Ort und Stadt, also in dieser Schnittmenge, die halt immer über das City-Management bedient wurde, dort hat man schlicht und ergreifend zu wenig Zeit, sich um die Digitalisierung zu kümmern, und zumindest mal stärker zu kümmern, weil die Mittel fehlen. Auf der anderen Seite ist man aber auch mittlerweile müde, und das sehe ich insbesondere dann, wenn ich mich in so Kreisen wie BCSD bewege, also so der mehr oder weniger der
Bundesverband für City- und Stadtmarketing Deutschland.
Genau. Also dem führenden Verband, kann man ja sagen, für City-Manager und Stadtmarketing-Leuten in Deutschland. Wenn ich mich dort bewege auf den Veranstaltungen, merke ich auch eine Müdigkeit, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Dann wird auch immer wieder gesagt, Online-City Wuppertal, die lokale Online-Marktplätze funktionieren doch nicht. Kein Mensch macht sich mal die Mühe und schaut mal rein in diese Geschichten. Und wieso gibt es denn die Online-City Wuppertal heute noch? Weil sich ein Verein gegründet hat, der sich nur über digitales Dachmarketing kümmert, eben nicht um die Weihnachtsbeleuchtung, weil sich eine Wirtschaftsförderung committed hat, das Thema auch mitzubespielen, weil es Fördertöpfe gibt, an denen man sich ranhängen kann, um diesen digitalen Kümmerer zu finanzieren. Also wenn man sich dann wirklich reinfuchst in diese Thematik, sieht man, dass bestimmte Standards natürlich schon erreicht wurden, aber man auch irgendwo sagt, oh nee, jetzt das noch und hier nochmal Digitalisierung, das eine ist doch schon gescheitert und ich habe keinen Bock mehr. Dann macht man dann lieber so etwas Heeres wie irgendwelche Smart-City-Projekte, die dann irgendwie auch noch eine tolle Außenwirkung haben, als sich um die Grundlagen sozusagen zu kümmern, nämlich Online-Sichtbarkeitsmodelle zu etablieren, um eben, wie gesagt, die virtuelle Weihnachtsbeleuchtung in Google aufzuhängen, weil sie elementar wichtig ist für die Robo-Effekt. Und das ärgert mich dann natürlich ein bisschen, wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, ich habe jetzt auch noch ein Buch geschrieben dazu. Ach nee, das Thema ist doch schon durch. Das ist natürlich für mich als Publizisten und letztlich auch als Berater in diesem Umfeld immer ein bisschen frustrierend und ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn ich dann aber mit Leuten zu tun habe, die gerade drin sind in der Thematik, nämlich City-Manager, ich habe neulich auch mit dem City-Manager oder mit dem Kümmerer des Marktplatzmodells in Bochum zu tun gehabt. Das ist ja mehr oder weniger so ein Qualitätsroutenmodell, was zusammen mit Atalanta online-seitig dann abgebildet wird. Der hat mir total tolle Insights gezeigt, wie er auch mit den Händlern, wie die Händler selbst Feedback geben, gut und schlecht, beides gleichermaßen. Und nach was ich mich letztlich sehne, ist eine Das versuche ich natürlich auch mit der Local Commerce Alliance, eine viel fundiertere Auseinandersetzung mittlerweile der fachlich tiefer involvierten Leute, also die wirklich dabei sind, diese Marktplätze zu moderieren, zu managen. Denn der Austausch untereinander ist hier extrem wichtig. Es geht ja auch darum, Standards zu setzen. Also wie zum Beispiel, um jetzt mal technisch zu bleiben, sieht ein Product Feed im Local Commerce Umfeld aus. Das ist längst noch nicht definiert worden. Der sieht aber anders aus als ein Product Feed bei Amazon. Er ist vielleicht angelehnt an den Product Feed bei Google Shopping, aber wir müssen uns auf Standards, auf Schnittstellenmodelle, auf atmende Strukturen einigen, damit wir das Local Commerce Modell in möglichst viele Regionen, Städte hineintragen können. Denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, Infrastrukturen zu legen, auf denen sich lokale Gewerbetreibende kooperativ im digitalen Raum entfalten können. Das ist ein unabdingbares sozusagen Element in der Art und Weise, wie wir zukünftig Wertschöpfung betreiben werden.
Da führt kein Weg dran vorbei und ich hoffe, wir konnten das jetzt auch in diesem Podcast etwas tiefer beleuchten, dass die Sache eben noch nicht durch ist, wie Sie es ja gerade sagen, sondern eigentlich noch mitten in der Mache ist und auch eigentlich aufsteigend. Und wie Sie sagen, es ist der Grundstein, das Fundament eigentlich, um darauf aufzubauen, dass man wirklich die Stadt online abbildet und dass man diesen online-lokalen Raum schafft, wie es eben auch eine Transformation des Händlers und der Händlerin bedarf. Wir bei Local sagen ja auch immer, man muss vom Einzelhändler zum Gemeinschaftshändler werden heutzutage, weil wir im Zeitalter der Netzwerke leben. Und vielleicht dann zum Abschluss dieses Podcasts, um das Ganze ein bisschen abzurunden, stelle ich ganz gerne die Frage nach der Zukunft. Da habe ich natürlich mit Ihnen ausgewiesenen Experten gerade an der Strippe. Wo sehen Sie denn den Handel und die Innenstädte in 50 Jahren?
Das ist eine wichtige Frage. Also ich glaube, der Handel wird definitiv nicht mehr die erste Geige in der Innenstadt spielen. Und das ist auch gut so, denn wenn wir über die europäische Stadt und das Ideal der europäischen Stadt sprechen, dann reden wir natürlich auch über Wohnen, Arbeiten, Leben in der Stadt. Ich bin ja sogar ein Freund des Rückbaus von Fußgängerzonen. Damit stößt man natürlich nicht immer auf Gegenliebe. Aber ich glaube, dass Stadt sehr viel mehr ist als Handel. Und da bringe ich jetzt nicht diesen hehren Begriff Erlebnis ins Spiel. Erlebnis kann so viel bedeuten. Ja? Das wird immer wieder nach vorne getragen. Ja, wir müssen mehr Erlebnis in der Stadt haben und so weiter und so fort. Ja. Mein Gott, für den einen ist Erlebnis, ein Schnäppchen in der Stadt zu machen, für den anderen einen guten Kaffee zu trinken, für wieder anderen Sex in der Umkleide von H&M. Also Erlebnis ist so persönlich sozusagen definiert, dass ich diesen Begriff gar nicht verwende. Ich verwende dann eher so diesen trockenen Begriff der Mischnutzung. Ja? Also eine Stadt muss für alle da sein, für alle Akteure. Und der Handel, der wird deswegen auch nicht mehr die erste Geige spielen, weil natürlich viel auch ins Online-Geschäft gewandert ist und wandern wird. Wir werden aber eine bessere Version des Handels erleben, als wir sie jemals hatten. Das ist ja das Gute. Denn die Digitalisierung zwingt uns dazu, auch darüber habe ich ja ein bisschen im Buch geschrieben, neue Flächenkonzepte zu entwickeln, die letztlich natürlich auch immer mit einem Fuß im Online-Geschäft sind. Ob das jetzt Modelle sind wie Click and Collect, die jetzt nur auf einer rein funktionalen Ebene funktionieren, bis aber hin zu einer ganz anderen Art von Ladendramaturgie, die schon alleine deswegen anders funktioniert, weil man Produkte nicht mehr vor Ort kauft, sondern sie dort nur anfasst. Das sind ja gerade Tendenzen, die wir sehr stark sehen. Nicht nur, dass immer mehr Online-Händler auch in stationäre driften. Amazon wird ja da auch immer ganz weit nach vorne getragen, aber das ist ja schon eine längere Entwicklung, die ich schon sehr lange auch beobachte. Es gibt ja auch Leute, Online-Händler, die da auch wieder einen Schritt zurückgehen müssen, weil sie sehen, stationär ist halt auch tierisch teuer mit Mieten und Personal und so. Und deswegen verändert man natürlich auch die Flächenkonzepte, wo eben weniger Personal notwendig ist. Also ich sehe die Stadt und den Handel in 50 Jahren durchaus auf einer Qualitätsstufe, wie wir sie heute nicht kennen. Die Qualität wird besser, aber sie wird letztlich getriggert sein durch Digitalisierung. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Und damit meine ich jetzt nicht das große Feuerwerk Digitalisierung, sondern die Infrastrukturen, die im Hintergrund gelegt sind und die das Kaufen, das Erleben, das Orientieren, das sich bewegen in der Stadt. Nehmen Sie mal, keine Ahnung, ich war jetzt gerade in Brüssel, also die das alles ändern werden und für in Richtung des Kunden besser machen werden. Ich war jetzt gerade in Brüssel und musste mich dort von A nach B bewegen. Dort stehen Scooter rum, also Roller mehr oder weniger, die Sie mit einer App bedienen können aufsteigen und das Ganze bringt Sie per E-Motor von A nach B. Das meine ich natürlich auch mit Qualität einer Stadt, die über Digitalisierung getriggert besser wird. Das heißt, ich glaube an die Stadt und es ist ja kein Zufall, dass sich Amazon und alle anderen, die sich Online-Marktplatz nennen, den Begriff des Marktplatzes verwendet haben, der ja mittlerweile schon tausende von Jahren alt ist und der Städte eigentlich auch erst groß gemacht hat.
Das Kernstück jeder Stadt, ja, also dieser Anachronismus ist ganz en vogue wieder und genau das ist ja unser Reden. Das war doch eine ganz nette Utopie, klingt nicht so Dystopie-ähnlich, wie es bei manchen Schreiberinnen und Schreibern sich liest. Also das freut mich doch sehr, dass Sie da auch positiv gestimmt sind auf die Zukunft und die Zukunft unserer Städte,
ja,
und
wir
unseres
lernen,
Zusammenlebens.
Also auch hier nochmal vielleicht als Ergänzung, wir lernen ja auch mit bestimmten Sachen umzugehen. Ja, also wir merken auch, dass es gerade eine Sensibilisierung, sowohl auf Konsumentenseite, auch natürlich als auch auf der Macherseite, ob das jetzt im B2B-Umfeld ist oder wo auch immer, dass man erkennt, ja, bestimmte Hoheiten, die man freiwillig abgegeben hat, zum Beispiel an große US-amerikanische Unternehmen, die versucht man sich jetzt wieder zurückzuholen. Ich formuliere das mal abstrakt, um mich hier nicht allzu angreifbar zu machen. Aber das ganze Thema regionale Wertschöpfung auf digitalem Fundament wird gerade extrem stark beleuchtet, weil man erkannt hat, dass nun die Zeit reif ist, rauszukommen wieder aus bestimmten Abhängigkeiten, die ein junger Markt natürlich schafft, weil es gibt immer den Ersten, der dann irgendwo die Nase vorn hat. Aber es gibt nach einer gewissen Zeit Follower und Nachkommen in diesem Markt, die den Markt vielleicht wieder ein bisschen korrigieren können. Ja? Und gerade auch die Sensibilisierung in Richtung Amazon, die Rolle, die Amazon spielt als Zerstörer, ist ja auch gerade ein tolles Wort in der Publizistik.
aktuell.
Ja. Genau. Die wird gerade so ein bisschen hinterfragt, beziehungsweise man versucht es auch in den USA ja gerade sehr stark, selbst sogar wissenschaftlich zu begleiten, was regionale Wertschöpfung wirklich im Kern bedeutet, ja, und welche Rolle Amazon hier spielt und auch nicht spielen sollte.
Ganz klar. Und da leisten wir alle unseren Beitrag zu. Und wir sind auch schon wieder am Ende angekommen dieses schönen Podcasts. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Andreas Haderlein, Initiator der Local Commerce Alliance, Autor des Buches Local Commerce, wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Vielen Dank.
Ich danke auf jeden Fall auch für das tolle Gespräch.
Hat Ihnen gefallen, was Sie gehört haben? Empfehlen Sie uns weiter. Liken Sie uns in den sozialen Medien, teilen Sie diesen Podcast und besuchen Sie unsere Homepage
www.buylocal.de.
Kaufen Sie in Ihrer Stadt, engagieren Sie sich in Ihrer Stadt, leben Sie in Ihrer Stadt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.